Hochschild und Leon Stäbe.
Endlich ist wieder Dienstag, endlich gibt es wieder eine neue Folge von Schule kann mehr und endlich sehe ich ihn wieder, den Helmut Hochschild. Hallo Helmut.
Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich weiß gar nicht, was mit Leon heute los ist.
Das ist eine ganz besondere Folge, Helmut. Weißt du das?
Ja, ich glaube schon. Ist mir gerade eben durch den Kopf gegangen, weil ich vorhin auf unsere Internetseite geguckt habe und dachte, oh, guck mal, wenn wir da noch zwei drauf und so, dann und jetzt du?
Es ist unsere 50. Podcast-Folge, Helmut.
Ein halbes Hundert, nicht zu fassen.
Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch uns beiden.
Aber du hast es gerade noch gemerkt. Du hast es gerade noch gemerkt. Also wären wir verheiratet, hätte es fast Ärger gegeben. Weil du unseren
Jubiläumstag verpasst
hast. Unseren Jubiläumstag verpasst
die
hat.
Rosen nicht rechtzeitig abgezählt
genau, wo
habe.
Wo sind die?
Ja, 50 Stück. Uiuiui. Ja, schön. Wer hätte das im September letzten Jahres gedacht, dass das so weit kommt, dass es uns immer noch Spaß macht und dass offensichtlich viele Hörerinnen und Hörer uns hören.
Und jetzt sitzen wir hier, haben noch eine Pandemie nebenbei erlebt.
Ach nein, und musstest du dieses Thema gerade wieder an.
Es ist unsere Jubiläumsfolge und das Thema ist gute Projekte, schlechte Projekte. Reißen wir die Schüler raus aus dem normalen Trott und machen ein Projekt in der Schule, im Jahrgang, jahrgangsübergreifend. Helmut, warum sind solche Projekte so wichtig?
Du hast gerade gesagt, reißen wir die Schüler raus aus dem normalen Trott. Hier passt es, ich weiß, du hast mich jetzt für den Paragrafenreiter gehalten.
Herr Hochschild kommt immer mit dem Schulgesetz.
Warum ist dieser Trott, den du im Hinterkopf hast, eigentlich normal? Wenn es doch im Gesetz, im Berliner Schulgesetz zum Beispiel heißt, in Paragraphen 4, Unterricht und Erziehung sind als langfristige, systematisch geplante und kumulativ angelegte Lernprozesse in, und jetzt kommt der wichtige Teil, in der Vielfalt von Lernformen, Lernmethoden und Lernorten zugestanden. Eigentlich dürfte es diese Normalität, die du eben gerade im Hinterkopf hattest, dieser traditionelle Unterricht, dürfte es gar nicht sein. Und wenn wir heute über Projekte sprechen, müsste es eigentlich fester Bestandteil eines jeden Unterrichtes, einer jeden Klasse sein.
Warum? Warum ist das so wichtig?
Weil unsere Gesellschaft total komplex und vielfältig ist und dazu gehört eben, wir lachen beide so, weil komischerweise vor der Aufnahme des Podcasts Komplexität hier bei uns das Thema war. Aber das passt zu Projekten wie die Faust auf das berühmte Auge. Ich kann nur an komplexe Dinge rangehen, indem ich sie ganzheitlich betrachte und nicht nur als Teil der Mathematik, Teil der Physik, Teil von irgendeinem komischen Schulfach, sondern ganzheitlich aus mehreren fachlichen Perspektiven betrachte. Und das ist zum Beispiel die Grundlage eines Projektes.
Okay, ich kann mich aus meiner Schulzeit eigentlich an kein Projekt erinnern.
Schlimm genug.
Wir hatten zwar welche, ich weiß, dass wir welche hatten, aber es hat mich irgendwie nicht umgehauen. Was ist denn aus deiner Sicht ein schlechtes Projekt? Fangen wir damit mal an.
Ja, ich muss zurückgehen in meine Einstiegszeit Anfang der 80er Jahre. Wir haben in Berlin das Fach Arbeitslehre gehabt. In manchen Bundesländern und in der DDR hieß das Polytechnik, also ein sehr technisches Fach. Und eigentlich war dieses Fach dadurch gekennzeichnet, dass eben technische Projekte durchgeführt werden sollten. Das Witzige dabei war, dass in vielen Westberliner Schulen, muss man dazu sagen, zum Beispiel Stöfchen, diese Heizteile für die Teekanne, standen. Und die wurden in fast allen Berliner Schulen hergestellt als Projekt, weil sie so schön verschiedene Materialien sich zunutze machten, also miteinander verbanden. Das war auch Inhalt des Projektes. Und das war ein schlechtes Projekt, weil es überhaupt nichts mit der Welt der Schüler zu tun hatte. Ich wusste gar nicht, ob jemals ein Schüler
sich frischen Tee aufgegossen hat und dann angewärmt hat.
Also ein Projekt, was vorgegeben ist und was nichts mit der Welt der Lernenden zu tun hat, ist ein schlechtes Projekt per se. Und umgekehrt will ich auch aus meiner Anfangszeit erzählen, das war etwa 5 Jahre, nachdem ich in der Schule war, habe ich eine Fortbildung zu Projekten gemacht und war so begeistert, dass ich sofort zu meiner Schulleitung gerast bin und gesagt habe, wir müssen eine Projektwoche einplanen. Und tatsächlich ließ sich das Kollegium damals, es war ein relativ kleines Kollegium von 25, 26 Menschen, ließ sich begeistern, am Anfang des nächsten Schuljahres, nein, Entschuldigung, es war das Ende des Schuljahres, dass jede Lehrkraft ein Projekt anbot, von dem es erstens selber begeistert war. Das war schon mal eine wichtige Grundlage. Die Lehrkraft war von etwas begeistert. Also es war das Segelprojekt, es kam die Solarenergie auf, der Physiker hat sich dafür begeistert. Ich war jemand, der öffentlichen Nahverkehr toll fand, habe U-Bahn-Fahrten.
Du warst der BVG-Fan.
Richtig, im Cockpit.
Und wolltest schon immer mal vorne drin sitzen.
Ja. Und dann haben wir diese 26, 27 Projekte den Schülern angeboten, sodass etwa in jedem Projekt die eine halbe Klassenstärke war, also 13, 14 Schüler, die sich das aussuchen konnten. Das war immer noch kein Projekt, was sozusagen aus dem Inneren der Schüler kam, aber sie konnten schon mal auswählen. Damit waren die übrigens jahrgangsübergreifend, die mischten Gruppen. Und es war ein voller Erfolg. Alle Lehrkräfte fanden das toll und fast alle Schüler fanden es toll. Klar, gibt es immer auch Einzelne, die dann nicht unbedingt das für sich tollste Projekt gefunden haben. Das heißt also die Motivationslage, dass sie schon erstmal etwas wählen konnten, was ganzheitlich nicht in die Fachgliederung gepresst war, sondern wie öffentlicher Nahverkehr, was Systematisches hatte, was Technisches hatte. Wir haben uns das Stellwerk angeschaut, wir sind vorne mit dem U-Bahn-Fahrer mitgefahren. Es hatte etwas Zukunftsträchtiges, weil wir über die Berufe gesprochen haben, die für die 7. bis 10. Klässler relevant waren und. Und das hat Welten eröffnet.
Und wichtig ist auch, dass sie etwas gemeinsam machen. Also nicht individuell, ich mache mein Stöfchen mit mir und das mache ich mit mir aus, sondern es muss ein Gemeinschaftserlebnis sein, oder?
Richtig, wobei dieses Gemeinschaftserlebnis eben nicht unbedingt durch ein einziges Ziel geprägt ist, sondern durch unterschiedliche Perspektiven. Also Projekte sind dann besonders toll, wenn sie dadurch in der Initiationsphase, wie das so schön heißt in der Projektplanung, so ist, dass wenn ein Thema, ein Themenbereich vorgegeben wird, also zum Beispiel die Umwelt der Schule, jetzt die Schülerschaft sich auf bestimmte unterschiedliche Schwerpunkte kapriziert und dann zum Beispiel sich Paare, Triple oder zu viert die Schüler sagen, also ich möchte mich um den Benachbarten, bei uns in der Schule war das damals der Schäfersee, und möchte mich um den Schäfersee kümmern. Dann gab es aber wieder Schüler, die gesagt haben, aber ich finde das mit dem Wasser besonders interessant, aber wie sieht das eigentlich aus? Guck dir mal diese Randbewachsung an, wie das aussieht und. Also hier hat sich ein Gespinst sozusagen von Interessen gebildet, das dann Stück für Stück recherchiert und gelöst wurde und zum Schluss dann eben auch präsentiert wurde, damit klar war, also das, was wir hier über den Schäfersee gelernt haben, das könnten wir jetzt den Parallelklassen anbieten oder den anderen Gruppen anbieten, damit die darauf aufbauen können.
Also es geht um interdisziplinäres Arbeiten.
Auf jeden Fall.
Inklusives Arbeiten mit viel Kommunikation.
Richtig.
Das ist das, was Kinder und Jugendliche lernen sollen.
Ja, und wir haben gerade in unserer Anfangsphase unseres Podcasts ja des Öfteren Bezug genommen auf Neurowissenschaftler. Und die Gehirne sind nun mal nicht fachlich aufgebaut und fachlich strukturiert, sondern sie sind miteinander verknüpft. Und das beste Lernen ist das Lernen, was verknüpftes Lernen ist, wo also unterschiedliche fachliche Schwerpunkte miteinander verknüpft werden. Übrigens das, was in unserem Alltag in der Regel stattfindet, es sei denn, wir sind gerade, einem physikalischen Institut der Universität oder so. Sonst haben wir in der Regel verknüpfte Probleme zu lösen.
Jetzt kommt's, Helmut. Wir haben eine Pandemie.
Ach du lieber Gott.
Zum Beispiel ging da ein jahrgangsübergreifendes Projekt ja schon gar nicht, weil wir ja die Lerngruppen zurzeit etwas entzerren. Das ist ja schon mal ein Problem.
Das stimmt zum einen, obwohl ich schon auch erwähnen möchte, dass wir im letzten Podcast nochmal darauf Bezug genommen haben, dass man vielleicht auch Kompromisse machen sollte und dann mit dem Kompromiss eben sagt, gut, dann tragen wir eben, weil wir mischen dann doch die Mund-Nasen-Masken ständig, wenn wir davon Abstand nehmen in einigen Bereichen. Aber gehen wir trotzdem wieder, sagen wir mal, wir bleiben tatsächlich auch und mischen nicht. Trotzdem haben wir jetzt ja viele neue Dinge in den Schulen. Wir haben zum Beispiel die Wegesysteme in den Schulen. Da ist es doch total wichtig, jetzt mit den Schülern mal drüber zu sprechen. Sag mal, wie ist eigentlich deine Alltagswahrnehmung von diesem Wegesystem? Und Schüler vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, da haben wir doch aber was völlig vergessen. Wir haben ja den ganzen Sportplatz nicht mit betrachtet oder was. Also Ideen mit aufzugreifen. Daraus entstehen jetzt nicht unbedingt gleich umfassende, sehr komplexe Projekte. Aber allein die Tatsache, dass Fragestellungen von den Schülern aus an neuen Dingen sich festmachen. Und wir haben jetzt allenthalben. Was ist jetzt zum Beispiel mit dem Mund-Nasen-Maske? Mal rein in die Recherche. Was sagen nun die Wissenschaftler? Wir hatten gerade am Anfang ja sehr starke Widersprüche, die ja auch dadurch geprägt waren, dass wir gar nicht genug Masken hatten. Jetzt haben wir sie genug. Jetzt gibt es genügend Studien, die darüber schon die Ausgangsbasis machen. Wir könnten zum Beispiel, wir haben letztens schon mal drüber gesprochen, Leon, denk mal daran, was wir mit deinem Wasserkocher machen wollten. Da hattest du so eine tolle Idee.
Ja, also man könnte überlegen, ob man zum Beispiel die Verteilung von Aerosolen im Klassenzimmer einfach mal vielleicht nachbaut oder versucht, das Experiment zumindest zu machen. Ne? Man könnte den Chemielehrer fragen, ob er irgendwie so, letztlich reden wir ja über so eine Art Disco-Nebel, der sich so auch in der Luft hält. Und wenn man das so sehen kann, wie sich dann solche ja auch Mini-Tröpfchen im Raum verteilen, das ist interdisziplinär, weil es ist Chemie, es ist Biologie, es ist vielleicht auch Mathematik, Statistik, wie verteilen sich die Tröpfchen. Also du hättest da schon ein größeres Projekt.
Und hat mit deinem gerade absolut aktuellen Alltag zu tun, weil es darum geht, hier steht zum Beispiel allenthalben jetzt in den Maßnahmen für eine Pandemiebegrenzung in den Schulen, dass die durchlüftet werden sollen. Also wie sieht es zum Beispiel aus? Also wenn jetzt zum Beispiel die Tür offen steht und zwei Fenster in diesem Klassenraum offen stehen, gibt es vielleicht Ecken in diesem Klassenraum, wo der Luftstrom sich trotzdem nicht bewegt? Also da habe ich dann mal überlegt, alle oder viele kleine Kinder haben eben, und nicht nur kleine, viele Lernende haben ihr Tempotaschentuch oder ihr Papiertaschentuch in der Tasche, das rauszunehmen, mal so ein bisschen auseinander zu fleddern. Und dann wird man merken, dass die einzelne Schicht eines Papiertaschentuchs sich ganz leicht in der Luft bewegt. Und wenn ich sie dann zum Beispiel an meinen Platz einfach nur vor mich herhalte und jetzt mal gucke, passiert was mit dem Durchzug, der durch offene Fenster und Türen entstanden ist, dann werde ich tatsächlich mit einer kleinen Zeichnung sogar die Luftströme, ähnlich wie sie auf einer meteorologischen Karte zu verzeichnen sind, nachstellen können. Und das wäre doch zum Beispiel ein Hammer, mal den Eltern am Elternabend eine Luftstromkarte des durchlüfteten Klassenraums von den Kindern gemalt vorzuführen.
Also das wäre der Hammer. Es wäre wirklich toll, wenn die Kids jetzt zur Pandemie ein Projekt oder Projekte machen, die aktuelle Situation berücksichtigt.
Ja, und ganz viele Rechenbeispiele. Das tollste Rechenbeispiel habe ich gerade gestern. Das hat mein Ingenieurssohn meiner 10-jährigen Enkelin per WhatsApp geschickt. Und zwar hat er aus dem Spiegel die neueste Umfrage über die letzte Demonstration der Corona-Leugner geschickt. Und da konnte man sehr schön aufgegliedert sehen, wie die Prozentsätze der Befragten waren, ob sie Verständnis für die Demonstration hatten, kein Verständnis und so weiter. Das Interessante an der Statistik war, dass sie in der Summe, ich habe es nicht genau nachgerechnet, etwas 125% ergab. Da war ein übler Fehler drin. Aber das mal nachzurechnen oder mal zu sagen, hey, wie viele Menschen sind das eigentlich, wenn da 66% stehen? Oder die Zahlen, die uns gerade frisch auf den Tisch geliefert wurden, dass von den Menschen, die in Deutschland intubiert werden mussten, also an ein Beatmungsgerät gelegt werden mussten, 53% gestorben sind. Welche Altersklassen das waren und nur, also Statistiken sich mal anzuschauen, das macht die Zahl wieder greifbar.
Gut, aber das könnte man jetzt ganz einfach im Unterricht machen.
Richtig.
Das ist doch nicht Projektunterricht. Wie wird daraus ein Projekt? Spinnen wir mal. Mhm. Wie wird ein größeres Projekt daraus, was die Kids dann am Ende auch präsentieren können, was man dann auswerten kann? Wie wird daraus etwas Größeres, etwas wirklich Interdisziplinäres?
Mir fällt interessanterweise jetzt nicht gleich direkt zu diesem Problem, aber ein Projekt ein, was ein Klassenlehrer meiner alten Schule mal durchgeführt hat, im Vorfeld von ganz normalen Abgeordnetenhauswahlen, Landtagswahlen in Berlin. Da war das Projekt Meinungsbildung für eine Wahlentscheidung. Und das war so komplex dann letztendlich, also die haben nicht nur die Wahl, das war eine 9. Klasse einer Hauptschule, sie haben nicht nur die Wahlprogramme gelesen, sondern sie haben direkt Kontakt zu Politikern aufgenommen, direkt Interviews mit der Bevölkerung, was würden sie jetzt hier in unserem Kiez als erstes gemacht haben, was würden sie von Politikern verlangen und. War also ein ganz komplexes Gebäude von Meinungsbildungsaspekten. Und das hat dann schon was Projektartiges, wenn letztendlich rauskommen soll, ich will meine Wahlentscheidung begründen. Ich hatte in meinem vergangenen Podcast schon mal davon erzählt, dass das Resultat war, dass die Wahlbeteiligung in den Elternhäusern, die vor dem Projekt erfragt wurden und danach erfragt wurden, stieg, weil die Kinder bzw. die Jugendlichen sich zu Hause darüber unterhalten haben. Und das Ähnliche könnte ich mir jetzt eben vorstellen bei dem gesellschaftlichen Diskussionsprozess über die Auswirkungen des Coronavirus.
Wir können ja mal weiter spinnen. Was wäre noch gut? Also was könnten die Schüler alles in einem Projekt lernen? Wegepläne entwickeln, hast du gesagt. Hygienepläne vielleicht für sich selber individualisieren, weiterentwickeln. Wir hatten irgendwie vor der Aufnahme darüber gesprochen, dass man sich so einen Ameisenhaufen angucken kann. Wie Ameisen ihre Wege bauen. Warum sie sie bauen, die sind ja oft auch Vorbilder für die Verkehrsplanung, weil die das so effizient und super machen. sowas. Fällt dir noch was ein? Ich hätte sonst auch noch ein Beispiel.
Wobei das Spannende an dem Ameisenhaufen-Beispiel dann eben auch ist, ich glaube, wenn wir alle nur einfach so in den Ameisenhaufen schauen, dann sehen wir nur Chaos. Hier gibt es schon tolle Studien, tolle Artikel dazu, die einem den Blick erweitern und da eine Ordnung draus machen. Das heißt, in der Regel wird es nicht eben ausreichen, nur etwas mal kurz anzugucken, sondern was da entsteht ist, wenn ich sowas angucke, also unter anderem jetzt bei deinem Beispiel beim Ameisenhaufen ist, haufenweise Fragezeichen und natürlich formulierte Fragen vor diesem Fragezeichen. Und das hat uns übrigens gerade letztens nach dem Zukunftspodcast eine Kollegin eine Mail geschickt, mit dem sie ein Frageprojekt aufgemacht hat. Also wirklich, die Kinder hat zu ganz vielen verschiedenen Bereichen fragen lassen. Und dadurch entwickelt sich dann plötzlich ein Gespinst, eine Lernkarte, sagt dann auch der Pädagoge, wo ich dann am Schluss tatsächlich übrigens das Umgekehrte machen kann. Um dann gleich wieder auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ganz konkrete Projekte. Aber viele Lehrkräfte werden ja sagen, Mensch, ich musste aber den Rahmenlehrplan erfüllen. Ich drehe das übrigens bei einem Projekt mal um. Ich lasse die Kinder mal, so wie diese Kollegin uns das geschickt hat, diesen Fragenkatalog mal aufschreiben und die Antworten dazu. Und dann gehe ich in die Aufzählung der Kompetenzen in den Rahmenlehrplänen rein und mache es jetzt mal umgekehrt. Gucke mir an, welche Kompetenzen haben die denn jetzt eigentlich erfüllt? Und dann werde ich merken, dass es auch umgekehrt geht. Und dass ich dann eigentlich nur noch, wenn es ganz idealistisch läuft, am Ende des Schuljahres nur noch die Kompetenzen abdecken muss, die wir über Projekte oder offeneren Unterricht nicht mehr geklärt haben, dann muss ich da nochmal nachsteuern. Also so rum kann man das auch machen. Aber jetzt zu den konkreten Projekten. Ganz wichtig ist, glaube ich, wenn es irgendwie eine Handlung mit sich bringt. Also bei den Wegeplänen zum Beispiel, dass hier tatsächlich die mal auch ausmessen, die Länge der Wege. Dann, was wir dringend brauchen bei den Wegen, ist ja die Breite der Wege. Also kann ein Abstand eingehalten werden. Also wenn ich tatsächlich mal mit Maßstäben, das kann ich mir in jedem Jahrgang vorstellen, das kann ich mir in der Grundschule vorstellen, wirklich mit zwei Meter Gliedermaßstäben, landläufig Zollstock genannt, bis hin aber zu technischen Geräten, wie ich mit einem Laserstrahl zum Beispiel die Abstände messe und, und.
Also Lösungen für den Alltag entwickeln, richtig, jetzt genau. In Projekten statt normalen Unterricht zu simulieren.
Ja. Bis hin dazu, dass ich dann mir mal überlege, mir fällt im Alltag auf, dass zum Beispiel uns ein Sportgerät auf dem Schulhof toll helfen würde. So ein Basketballkorb, auf den alle einzeln werfen. Und wir haben in den ISS, zumindest hier in Berlin, ganz viele tolle Werkstätten. Dass man sagt, mal so ein Brett, mal schneiden, bisschen pinseln und Löcher reinbohren, damit der Korb befestigt werden kann. Sich überlegen, wo muss der Korb angebracht werden, damit man da vernünftig spielen kann. Das ist ein relativ schnell durchführbares, überschaubares Projekt, an dem die Jugendlichen nicht nur bei der Erstellung des Basketballbrettes eine Freude haben, sondern nachher beim Spielen auch, vor allem wenn sie es selber hergestellt haben.
Dann haben sie selber auch was davon. Richtig. Ich habe noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte. Könnte man mit Projekten auch Menschen helfen, die es jetzt besonders schwer haben? Also mir fallen zum Beispiel jetzt Künstler ein. Könnte man Künstler in die Schule einladen, die jetzt vielleicht irgendwie gucken, dass sie irgendwie über die Runden kommen und dass man das vielleicht mit denen bespricht und vielleicht mit denen was zusammen entwickelt? Auf jeden, auf jeden. Ich weiß, also ich denke eben einfach an die Künstler, die zurzeit echt gekniffen sind. Die Theater haben zu, die Konzerthäuser haben zu. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Die Kinos, es ist auch alles nur so mit angezogener Handbremse. Ja.
Also ein tolles Beispiel, weil da schon in den Schulen auch eine Menge bisher gelaufen ist. Weil tatsächlich gerade die künstlerisch gestaltenden Kollegen oftmals ganz tolle Projekte im Kopf haben, die sie aber allein nur sehr schwer hinbekommen. Ich denke da an ein Projekt in meiner alten Schule, da wurde ein S-Bahn-Tunnel, der völlig verschmiert war, von der S-Bahn AG damals hergerichtet und dann haben unsere Schülerinnen und Schüler großformatige Bilder an diese Wand gebracht, die dann auch noch ganz toll so versiegelt wurden, dass sie nicht beschmiert oder kaputt gemacht werden konnten. Allein das große Format war ein hoher Anspruch. Und dazu war es gerade beim tatsächlichen Umsetzen des Projektes im Tunnel selbst, das haben wir später auch mit Garagentouren und sowas gemacht, war es total wichtig, dass ein weiterer Künstler, also jemand, der Ahnung im Umgang mit Farben hatte, das konnte übrigens auch ein ganz normaler Maler sein bei den großflächigen Dingen, in der Regel waren es aber Künstler, haben dabei unterstützt. Und diese Unterstützungen sind tatsächlich, zumindest in Berlin und ich ahne, dass es in anderen Bundesländern ähnlich ist, durch diese Personalkostenbudgetierung, die wir da haben, immer wieder auch sehr gut machbar, dass wir Unterstützung für die Pädagogen ins Haus bekommen, in die Schulen bekommen, damit es jetzt noch professioneller wird. Denn in der Regel ist ja das oftmals so halbprofessionell, was dann hergestellt wird. Und wenn wir jetzt den Profi, auch den Werkmeister aus einer Werkstatt zum Beispiel oder den Handwerker in die Schule hören können, da können wir uns oftmals übrigens auch Eltern fragen, die als Handwerker tätig sind. Die können da ganz toll unterstützen und dann werden die Projekte tatsächlich auch mit professionellen Produkten dann belohnt.
Wie wird das ein kooperatives Projekt? Wir haben ja gesagt, es ist wichtig, dass die Kids miteinander ins Gespräch kommen. Haben wir ja auch beim letzten Podcast angesprochen. Wie initiieren wir, dass da eine Gruppe miteinander kommuniziert?
Das Interessante ist ja, dass wenn man sich so mal anschaut, wie Projekte zum Beispiel im Fach Wirtschaft, Arbeit, Technik, so heißt es in Berlin, definiert sind, dann gibt es eine Initialzündung, also eine Initiierungsphase, da wird überlegt, wozu wollen wir was machen. Da gibt es eine Einstiegsphase, wo wir dann das ausgewählte Projekt konkretisieren und dann kommt, und das ist jetzt der erste Punkt, wo richtig intensiv kommuniziert werden muss, die Planungsphase. Weil wir jetzt uns nochmal angucken, in welche Schritte wird ein solches Projekt zerlegt, aus welchen Perspektiven betrachten wir zum Beispiel den Gegenstand. Hier werden sich Gruppen bilden, die zu bestimmten Perspektiven recherchieren oder bestimmte Handlungen durchführen, die dann Hand in Hand gehen muss. Also wenn ich etwas produziere, meinetwegen das Basketballbrett, da muss jemand einkaufen gehen, da kann jemand schon das Brett fertigen und dann das Brett kann nicht gleichzeitig gefertigt werden und gestrichen werden. Das hat also auch Zeitpläne. Das muss geplant werden, das muss miteinander abgestimmt werden und diese Abstimmung kann natürlich nur in einer sinnvollen Kommunikation und die Durchführung, das ist die danach folgende Phase, nur in einer sinnvollen Kooperation stattfinden.
Okay, dann ist das Projekt gestartet. Was machen wir dann? Es muss ja dann irgendwie der ganz große Tag kommen, wo es präsentiert wird. Ist auch nicht leicht übrigens in diesen Tagen.
Richtig. Also ja, das wäre einerseits bei diesem Basketballkorb ganz simpel, dass sozusagen auf dem Schulhof, wo ein Teil
eingeweiht wird.
Aber wenn wir in unserer alten Schule noch die Projektwochen durchgeführt haben, also das waren die Wochen, das waren in der Regel 2 Wochen, wo tatsächlich bestimmte Klassen, bestimmte Gruppen sich bestimmten Themen gewidmet haben, dann gab es da Aushänge dazu. Und manchmal waren es nicht nur Aushänge, sondern Videos, kleine Installationen und. Und es gab einen Präsentationstag, bei dem dann oftmals auch die Eltern eingeladen waren und sich darüber informieren konnten, was die so hergestellt haben. Da waren die Eltern in der Regel mehr begeistert, als wenn sie nur wussten, dass im Mathematikbuch Seite 75 mal wieder geschafft wurde. Also das, was übrigens dann immer gefehlt hat nach diesen Projektwochen, war die Archivierung des Materials. Weil das war teilweise so tolle Material, dass ich dachte, Mensch, darauf kann ich doch zum Beispiel meinen nächsten Geschichtsunterricht aufbauen, wenn es darum ging, die Kriegsvergangenheit im Kiez mal sich anzuschauen, die Denkmale, die da stehen, die Reste, die da stehen, die Pflastersteine, die da liegen und. Wenn man das recherchiert hat, dann hat man ein schönes Projekt gehabt.
Das ist ja die Frage, wie wird so ein Projekt nachhaltig, ne? Dass ich mich an meine Projekte nicht mehr erinnern kann, liegt daran, gemacht, getan, vergessen.
Und die Präsentation ist eben auch sowas total Wichtiges, weil ja mit der Präsentation ganz viel Persönlichkeitsentwicklung ja mit sich geht, viel Stolz entsteht da und. Also wir haben eben in den ISS in Berlin vielfach, aber nicht nur in Berlin, diese Schülerfirmen, die in der Regel darauf ausgerichtet sind, dass es eine Produktionsplanung gibt. Das ist dann nicht nur ein Projekt, sondern ist dann zum Beispiel ein ganzes Schuljahr, wird da was produziert, vielleicht auch über mehrere Schuljahre wird das produziert, aber es muss immer wieder evaluiert werden, die Kosten müssen neu berechnet werden und. Also tatsächlich ein Alltagsbereich. Und es muss immer wieder geprüft werden, finden wir überhaupt Abnehmer dafür? Ist es etwas Sinnvolles? Interessiert uns das? Also zum Beispiel war jetzt nach dem Stöfchen kam dann in den Berliner Schulen oftmals das CD-Regal. Na, kein Schwein will heute mehr eine CD-Regal.
Das habe ich auch gemacht.
Das ist alles klar.
Mit Pettichrohr.
Bei uns war es schon mit guten Holzverbindungen und professionell gemacht, weil wir die entsprechenden Werkstätten hatten. Aber wir müssen immer wieder überprüfen, ist es noch aktuell, wird es noch gebraucht? Entspricht es den Ansprüchen des Marktes und. Und das macht ein Projekt immer wieder aus. Also die Auswertung, die dann dabei ist.
Die Auswertung, aber dass es sozusagen etwas in Gang bringt, wovon wir wirklich was auch länger haben. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel an unserer Schule, das war auch eine Arbeitsgemeinschaft, die daraus entstanden ist, da wurde eine Biogasanlage gebaut. Da haben die sozusagen die Bioabfälle reingekippt, haben das vorher berechnet, haben das vorher gebaut. Da ist auch ein bisschen Theorie dabei, das mag nicht jeder. Aber ich glaube, diese Biogasanlage steht heute noch. Und ich glaube, dass das auch motiviert, wenn etwas bleibt. Ne? Okay, wenn ich etwas in einer Woche mache, dann präsentiere ich es und nächste Woche ist es wieder vergessen. Ja.
Entsprechend dem, was du gerade beschreibst mit der Biogasanlage, war es bei uns die Solaranlage auf der Sporthalle, die gesponsert wurde, nachdem Schüler sie beantragt hatten, die vorher mit dem Physikunterricht über Solarenergie gesprochen haben, dann von damals der BEWAG noch zu Westberliner Zeiten, inzwischen gibt es eine neue Anlage von Vattenfall, die gepflegt wird, mal wieder geputzt wird. Es wird aber der theoretische Teil dann eben doch immer wieder besprochen. Es wird dann geschaut, wie sieht die Energiegewinnung im Winter aus, im Sommer aus.
Und das war eine Projektarbeit sozusagen?
Ja, das waren Bereiche, die sozusagen tatsächlich installierte Projekte waren, die wir Wahlpflichtunterricht nannten. Das war übrigens interessanterweise eine erste Entwicklung in der Schule, in der ich 25 Jahre lang tätig war, erst als normaler Lehrer, dann als Schulleiter und Lehrer, dass wir festgestellt hatten, dass wir wie viele Schulen AGs hatten als freiwilliges Angebot. Wir haben aber festgestellt, dass die AGs oftmals, wir waren als Hauptschule, wir haben die Schülerschaft aus einer besonderen sozialen Umgebung bekommen, die sind dreimal hingegangen und als sie dann mitkriegten, dass, wie du jetzt gerade sagst, bei der Biogas AG auch ein bisschen Theorie dazukommt, sind sie nicht mehr gekommen, war freiwillig. Darauf haben wir gesagt, das müssen wir ändern, wir müssen daraus Wahlpflicht machen. Das heißt, wir hatten dann tatsächlich ein breites Angebot, als ich gegangen bin, waren es fast 500 Schüler, aus der Schule und in jedem Projekt waren 15 Schüler maximal und die konnten sich das auswählen dann und da war die Solaranlage dann mit bei zum Beispiel und ich weiß noch wie heute, dass ein Schüler dann berichtete, dass er eigentlich ja nicht Elektriker werden wollte, aber ist dann eben doch zu einem Einstellungsgespräch gegangen und hat gesagt, auch mal, ich höre ich das mal an und dann sah der einstellende Mitarbeiter des Betriebes, dass da was von Solarenergie stand. Und dann fragte der nach, was macht ihr denn da? Und dann berichtete der Schüler, was gemacht wurde. Und der Berliner würde sagen, da kriegte der Meister ein Ohre, weil er sagt, hey, das sind ja Kompetenzen. Das ist ja stark. So was bringst du aus der normalen allgemeinen Schule mit? Das heißt, diese Projekte haben oftmals Dinge, Kompetenzen hervorgerufen, die im Alltag außerhalb der Schule viel mehr wirkten als die Deutsch- oder Englischzensur.
Du brauchst natürlich auch Lehrkräfte, die wirklich Bock haben darauf.
Ja, und das war das Schöne bei Projekten, wenn wir eben nicht an Fächer festgehalten werden und an Studien, die die Lehrer studiert haben, so der Motto, du darfst nur Englisch unterrichten, weil du Englisch studiert hast, sondern jetzt plötzlich kommt deine Kompetenz, dass du dich für Biogas interessierst, weil du in deinem eigenen Garten eine kleine Anlage gebaut hast und kannst diese Kompetenz einbringen, weil du davon begeistert bist. Und das wissen wir doch alle. Pädagogik begeistert, wenn der Pädagoge begeistert ist.
Also es darf auch ruhig nach Neigung der Lehrkräfte gehen, aber natürlich auch nach der Neigung der Kids. Die sollen ja auch ihre Interessen entwickeln. Mhm. Ich hätte mir während meiner Schulzeit noch mehr Raum gewünscht, wo ich Interessen entwickeln hätte können. Das war schon mal gar nicht schlecht. Wir hatten natürlich eine Schülerzeitung und sonstige. Ich war auch noch in einer Astronomie AG. Aber eigentlich hätte ich das liebend gerne die ganze Zeit gemacht, Sachen ausprobiert, geguckt, ist es das und dann vielleicht auch wieder verworfen. Aber also die Möglichkeit, Interessen zu entwickeln, Kompetenzen zu entwickeln, da könnte man viel, viel mehr machen.
Mir kommen fast die Tränen bei deiner Beschreibung, weil wir gerade in einer Zeit sind, wo der Raum ständig dadurch begrenzt wird, dass sie gefragt wird, was haben die Schülerinnen und Schüler jetzt verpasst in der Corona-Zeit? Was müssen wir aufholen? Das heißt, wir engen diesen Raum immer mehr ein, den du dir wünschst. Und wenn ich deinen Worten eben zugehört habe, dann höre ich doch zum Beispiel ausprobieren, Trial and Error, auch an Fehlern lernen wir so viel. Also da steckt so viele Möglichkeiten drin des Lernens, dass es schade ist, dass wir solche Räume nicht schaffen. Und deswegen müssen wir viel mehr Räume schaffen, wie ich hier im Podcast ja schon mal zum Beispiel von einer Berliner Schule berichtet habe, der Freudberg-Schule, die zum Beispiel dieses ganze Fachsystem aufgelöst haben und das in größere Bereiche aufgegliedert haben, damit die Vernetzung so läuft, dass fast jeder Unterricht schon projektartig läuft. Und damit läuft eben auch das, dass Räume hier schaffen werden, dass man was ausprobieren kann.
Jetzt wird es aber auch Lehrer geben, die sagen, aber meine Schüler, Herr Hochschild, die sind schwierig, die können mit so einer Freiheit, Projektfreiheit gar nicht umgehen, an die komme ich nur ran mit klaren und festen Strukturen.
Also schön, wie du das sagst, weil das klingt so realistisch, dass es direkt aus dem Lehrerzimmer
hast du schon mal gehört?
Ja, na klar. Das Wichtige ist eben, dass das Problem natürlich an Projektunterricht ist, dass ich nicht von heute auf morgen den anfangen kann, sondern ich muss mit klaren, strukturierten Schritten die Leute daran führen. Ich muss sie erstmal mit vernünftigen Inhalten motivieren. Da gibt es dann auch Kolleginnen und Kollegen, die meinen, interessieren sich für ja nicht. Ja, dann muss ich mal gucken, was machen die eigentlich den ganzen Tag? dann schaue ich mir vielleicht doch mal an, ob ich mal so ein Videospiel oder Videospiel ist schon wieder eine alte Sprache, also irgendeine App dann mal mit reinnehme, mit der die Schüler sich vergnügen oder so. Und muss mal gucken, wie kann ich denn das projektartig aufziehen? Gibt es eventuell an der App gemessen, wenn ich in den Rahmenlehrplan reinschaue? Ich habe übrigens meine ISS-Schüler oder damals Hauptschüler mit dem Rahmenlehrplan konfrontiert. Was steht da eigentlich drin? Und das konnten die schon teilweise verstehen, was das ist. Also mal zu sagen, gibt es eigentlich an deiner Spiel-App, an deinem Spiel irgendwas, was hier im Kompetenzkatalog zu verzeichnen ist und plötzlich die Jugendlichen darauf bringen, dass es nicht nur Mist ist, dass sie da machen, sondern dass es da tatsächlich auch Kompetenzen gibt, die sie damit erweitern können. Also wäre doch mal so eine Idee, oder? Das heißt, warum habe ich die Idee eben entworfen? Weil immer gesagt wird, die interessieren sich für gar nichts. Klar, die interessieren sich schon für bestimmte Dinge, aber das muss ich auch mal thematisieren dann.
Das heißt, es sollte mehr Projektarbeit an den Schulen geben und eigentlich sollte die ganze Schule eigentlich so ein Projekt sein, an dem ich arbeite.
Ja, also es gibt eben solche Schulen, also gerade die reformpädagogisch orientierten Schulen arbeiten häufig so und die kommen auch zu Abschlüssen, die allgemein anerkannt sind. Will ja gar nicht unbedingt Waldorf sagen, weil es viele andere reformpädagogische Ansätze auch gibt. Also das geht. Man muss es nur wollen.
Man muss es nur wollen und ich glaube, dass diese Projektarbeit in dieser Zeit, gerade jetzt, deswegen haben wir ja das Thema hier aufgerufen, in diesen schrägen Corona-Zeiten eben auch besonders hilfreich ist, weil wir alle irgendwie gefragt sind, kreativ Lösungen zu finden.
Richtig.
Und eigentlich ist das, was wir jetzt machen in dieser Pandemie, ist alles irgendwie ein Projekt.
Und zwar tagtäglich, weil wir immer wieder mit neuen Dingen konfrontiert werden, auf die wir eingehen müssen. Und was wir beim letzten Podcast ja auch schon thematisiert haben, dass eben die Kommunikationskompetenz, die Kooperationskompetenz sind die wichtigen Teile, die dann letztendlich auch zum selbstständigen Lernen führen. Das heißt, wenn so eine Klasse projektorientiert arbeitet und jetzt plötzlich auseinandergerissen wird, weil sie zu Hause unterrichtet werden oder nicht unterrichtet werden, sondern zu Hause arbeiten müssen und das gut vorstrukturiert ist, das Projekt, dann haben die auch weiterhin selbstständig zu arbeiten. Da können übrigens dann die Eltern gar nicht vernünftig helfen, weil es eben nicht das Buch ist, was dann vorliegt, sondern weil die Kinder ihr Projekt selbst und die Jugendlichen im Kopf haben. Also hier wird auch Selbstständigkeit, Kreativität gefördert, die letztendlich das Manko, was wir in der Schulschließungszeit überall diskutiert haben, dass die Eltern völlig überfordert waren, dann auflöst. Aber nochmal zurück zum Ursprung, das geht nicht von heute auf morgen, sondern ich muss immer wieder auch im Unterricht, und das sehe ich übrigens auch schon in ersten Klassen, muss den Blick immer wieder öffnen, muss die Kinder Fragen stellen lassen. Und wenn sie noch so absurd sind, kommen die Kinder dann auch selber drauf, dass es absurd war und dass die Frage so nicht richtig gestellt wurde, sondern dass ich sie verändern muss und. Also das muss Schritt für Schritt gehen. Und wenn ich das aufbaue, dann kann ich, und übrigens nicht nur Schritt für Schritt, sondern das bemängeln ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, natürlich am besten auch im Team. Also man muss schon im Lehrerteam sich einig sein, dass man so arbeiten möchte.
Und es könnte auch ein Projekt sein, solche Kommunikationswege aufzubauen.
Auf jeden Fall.
Also sozusagen, man könnte ja auch in so einem Projekt so einen Notfallplan entwickeln. Für den Fall, dass etwas passiert, könnte man sowieso brauchen, ob es nun Pandemie gibt oder nicht.
Zum Beispiel, ganz genau so sieht's aus.
Das könnte man ja jetzt einfach machen, indem man jetzt sagt, wir bauen uns ein Notfall-Kommunikationssystem, notfalls, keine Ahnung,
ja.
Mit Briefeplan.
Wen rufe ich an? Wen rufe ich an, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Als erste Überschrift steht, meine Eltern darf ich nicht fragen. Sondern hier wären Pläne, das ist dann letztendlich ein Soziogramm, wenn man so will. Wer kann mit wem und wer möchte mit wem? Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn dann jemand übrig bleibt. Aber das wird man dann schon gut zaubern können. Ja, aber das sind genau die Dinge, dass man jetzt überlegt, also zum Beispiel gut analysiert die Zeit der Schulschließung, was hat nicht geklappt? Was hat geklappt? Stärken und Schwächen. Und aus diesen Stärken und Schwächen jetzt einen Plan basteln. So, was müssen wir jetzt noch machen? Was brauchen wir noch? Ich habe jetzt gehört, dass die ersten Schulen in Berlin tatsächlich Tablets angeschafft haben, die dort liegen zum Verleihen. Das heißt also, wer braucht jetzt hier ein Tablet? Wer hat kein eigenes? Mit welchen E-Mail-Adressen kommunizieren wir miteinander? Also es ist ein Kommunikationsprojekt, wenn du so willst, um Kommunikation aus der Ferne hinzukriegen. Und das ist übrigens zukunftsorientiert, weil Homeoffice allenthalben diskutiert wird.
Unsere Welt ist ein Kommunikationsprojekt.
Ach, wohl wahr. Und ohne Kommunikation geht's eben nicht. Und damit werden übrigens auch Konflikte gelöst über Kommunikation.
Das war die 50. Folge von Schule kann mehr. Übrigens ist das ja auch ein Projekt, das wir gestartet haben. Und nur, dass du, Helmut, fast dieses Jubiläum vergessen hast.
Ich hole den Strauß nach. Jetzt ist mir noch mal eingefallen, vielleicht können wir es doch noch kurz nachschieben, dass du ja vorhin gefragt hast, Mensch, so ein Projekt ist ja sehr, sehr umfassend. Vielleicht fängt man tatsächlich in den Schulen auch immer mit Projektwochen erstmal an, also überschaubare Bereiche, wo man seine ersten Erfahrungen sammelt, damit man sie dann ausweiten kann und vielleicht aus Projektwochen Projektmonate macht und das dann vielleicht ausweitet in eine ganze Schule, die projektartig arbeitet.
Schule kann mehr könnt ihr abonnieren auf allen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify und über alle anderen Apps. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, auch was für tolle Projekte, Projektideen, Projektwochen ihr habt. Helmut wird diese dann bewerten. Schreibt uns gerne eine Mail an info@schule-kann-mehr.de und dann hören wir uns, wenn du willst, Helmut, nächste Woche Dienstag wieder. Willst du?
Ich will auf jeden Fall, aber bewerten tue ich übrigens nicht, sondern wenn, dann diskutiere ich mit demjenigen, der schreibt. Das habe ich ja schon des Öfteren gemacht. Und das Schöne ist, dass ich so viel dabei lerne beim Diskutieren von euch, die uns hören und Ideen bekomme. Also das macht mir immer einen unheimlichen Spaß. Also schreibt ruhig und dann freue ich mich auch aufs nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.
Schule kann mehr. Von Helmut Hochschild und Leon Stäbe.